Dieser Textabschnitt zeigt uns sehr wichtige Wahrheiten über die Frage in der Frage der Beziehungen unter Menschen. Es gibt kein besseres Röntgen als dieser Abschnitt, der uns zeigt, was in uns vorgeht. Jakobus stellt hier eine Frage. Er beginnt mit einer Frage. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten? Woher kommt es unter euch, sagt er. Diese Fragestellung, wie hier die Frage gestellt wird, woher kommen Kämpfe, Streitigkeiten? In welche Richtung zwingt uns diese Frage zu denken? Was meint er? Also in welche Richtung sollen wir uns bewegen? Also wenn die Frage ist, woher kommt das oder jenes, wozu ruft uns diese Frage auf? Was sollen wir dann untersuchen oder suchen? Wonach? Wurzeln, ja, nach der Quelle, ja, Richtung Quelle müssen wir uns bewegen. Also wenn ich will herausfinden, woher kommt das, dann muss ich dann zurückgehen. Aha, das, bis ich zur Quelle gekommen bin, die Quelle gefunden habe, dann kann ich sagen, hier ist die Quelle, von hier kommt das alles raus. Hier in diesem Text werden uns schlechte Früchte genannt. Welche schlechte Früchte werden hier genannt in diesem Text? Was sehen wir hier? Das sind Kämpfe, was noch? Sehen wir noch schlechte? Welche schlechte Früchte werden hier genannt? Begehrlichkeiten, was noch? Morden, Streitigkeiten, ja? Feindlichkeit, ja? Sehen wir diese Dinge? Also ganz klar, also wir können, wenn wir jetzt biblisch sehen, biblisch durch biblische Brille schauen wollen, dann sehen wir, aha, das sind schlechte Werke, das sind schlechte Früchte. Wo schlechte Früchte sind, da gibt es auch was? Schlechte Wurzeln. Wenn schlechte Werke sind, dann wo ist die Ursache für die schlechten Werke? Bei der Schwiegermutter. Oder wo? Im Herzen. Der Ebene der Anbetung, sehr gut, sehr gut. Also das sind hier Früchte, Werke, Verhalten, also diese Dinge, Kämpfe, Streitigkeiten, Feindseligkeit. Jakobus sagt, dass hinter unseren Werken etwas Bestimmtes steht. Wodurch werden Streitigkeiten und Feindseligkeit hervorgerufen? Er stellt eigentlich diese Frage und dann beantwortet er diese Frage auch. Solange man Jakobus 4 nicht untersucht hat, wird man die Quelle für Streitigkeiten und Kämpfe nicht sehen können. Oder man wird sie immer falsch sehen. Also wenn zwei Menschen streiten miteinander, aber man berücksichtigt nicht diese Stelle aus Jakobus, und dann, was versucht man zu machen dann? Zuerst mal den Streit zu, ja, sei doch still, du sei still und du sei still. Wunderbar, Waffenstillstand, ja. Und das war's. Und dann ist man weggedreht und schon geht's wieder los, ja. Schon jetzt du in die Ecke, du in die Ecke. Ja, noch eine Maßnahme. Aber man geht nicht dahin, wohin Jakobusbrief uns zeigt, hinzugehen. Wenn man das nicht macht, dann wird man eigentlich keine nennenswerte Veränderungen erreichen können. Wenn wir auf der Straße zum Beispiel Leute einfach fragen würden, also was meint ihr, was sind die Ursachen, warum streiten Menschen miteinander? Warum verstehen sich die Leute miteinander nicht? Warum zerbrechen die Ehen, Ehebeziehungen und so weiter? Dann gibt es bestimmt wahrscheinlich verschiedene Antworten. Solche wie, ja, ich bin in einer schlechten Familie groß geworden und ich kann keine Beziehungen pflegen zum Beispiel. Deswegen gehe ich auch in keine Beziehung ein. Oder mein Vater war ein Alkoholiker und er hat mir nichts beigebracht. Und mein Vater hat immer meine Mutter geschlagen und deswegen schlage ich jetzt meine Frau. Oder wir passen nicht zueinander in den Eheproblemen einfach. Ja, wir passen uns nicht zueinander einfach. Das ist das Problem, warum wir streiten. Kaum jemand wird, wahrscheinlich niemand so auf der Straße wird das nennen als Grund, was Jakobus hier nennt. Diese Neigung ist bei allen Menschen zu beobachten. Die Ursache für ihre Probleme wird immer außerhalb von ihnen gesucht und gesehen. Kennen wir das, ja? Immer die anderen sind schuld, immer. Und das hat ja sofort nach dem Sündenfall angefangen, im Garten Eden noch. Adam, unser Vorvater, Er hat uns ein Beispiel gegeben, hat er gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, zu Gott. Also praktisch die Frau beschuldigt und Gott noch beschuldigt. Super, ja? Und so, und wir sind kein bisschen besser. Wir machen genau dasselbe. Warum streiten wir? Warum kämpfen wir? Warum benehmen wir uns, verhalten wir uns nicht gottgefällig? Und sehr oft wir sagen, ja, wenn der mich nicht angeschrien hätte oder wenn sie mir ein bisschen mehr Respekt gezeigt hätte, dann hätte ich auch anders. Also immer die anderen sind schuld. Er hat mich beleidigt, sie hat mich verletzt und er hat mich enttäuscht und sie hat mich auch enttäuscht. Immer geht es in diesen Kategorien. Jakobus richtet unser Blick ganz an eine ganz andere Richtung. Wodurch wird Streit und Kampf hervorgerufen? Nun, zuerst sagt er sofort im ersten Vers, kommen Sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Lüsten oder Begierden. Also von den Lüsten kommen diese Streitigkeiten. Nicht praktisch, dass du streitest. Es kommt von der Lust, die in dir drin ist. Dass der andere mit dir streitet. Es kommt von der Lust oder Begierde, die er hat, der andere. Aber es kommt von den Lüsten, die in euch drin sind. Hier ist es von Bedeutung, diese Worte, das Wort, was hier für, als Lust übersetzt wird, in Griechisch, was das bedeutet. Das ist dieser Hedonais, Griechisch heißt das. Das bedeutet, deutsches Wort Hedonismus kommt daher. Vielleicht habt ihr das gehört. Hedonismus, das ist ein Begriff für, wenn man Liebe hat am Vergnügen. Liebe am Vergnügen, am Spaß, am Genuss hat. Also ein Drang, ein Hang daran. Ein Hedonist ist ein Mensch, der immer Vergnügen sucht. Und für ihn ist Vergnügen, Spaß und Genuss von sehr großer Bedeutung. Das ist ein Hedonist. Und Hedonismus, das ist so diese Einstellung. Also hier wird dieses Wort Hedonis oder Hedonais benutzt. Das ist Liebe zu Vergnügen, Vergnügen jeglicher Art, alles, was mir Spaß und Freude bereitet. Und das nicht nur im physikalischen Sinn, sondern auch im geistigen Sinn auch. Zum Beispiel, mir gefällt es, wenn andere denken, ich bin der beste Prediger in der Welt. Zum Beispiel, mir tut das gut. Das gefällt mir. Das ist Hedonais, dann auch diese Lust. Und wenn jemand sagt, nee, du bist nicht der beste Prediger in der Welt, oh, dann bin ich schon gekränkt. Ja, dann bin ich schon, oh, der hat was gegen mich. Ja, weil da, ich will ja das. Ich will ja, dass die Leute mich für den besten Prediger in der Welt halten. Aber das ist jemand, der sagt, nee, ich will nicht halten, dich dafür halten. Dann sofort entsteht hier schon eine Spannung. Und das kann sehr schnell zu einem Konflikt kommen. Und das, wenn die Leute mich aber so dafür halten, dann es tut mir gut, das macht mir Freude. Das liegt hinter diesem Begriff Hedonismus oder Liebe zum Genuss, zum Spaß. Jakobus sagt, das Bestreben, diesen Genuss zu erleben, oder einfach diese Lust, das ist die Ursache für unsere Streitigkeiten und Kämpfe. Jeder will irgendwelchen Genuss erleben haben. Jeder streitet um etwas, was er für gut für sich meint. Eine Lust, einen Genuss, einen Spaß, irgendwelchen Spaß zu haben. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Wieder noch ein interessanter Begriff. Das ist diese Lüste, sie streiten in unseren Gliedern. Diese Lüste haben sich in uns befestigt, wie solche terroristische Stützpunkte im Feindesland, kennen wir das heute, ja? Gibt es da irgendwo terroristische Stützpunkte? Sie haben sich da festgegraben und sie führen so eine zerstörerische Tätigkeit im Land. Und sie gebrauchen die Infrastrukturen von dem Land und um zu schaden den anderen. Sie kämpfen, diese Lüste, die in uns sich so festgesetzt haben, sie kämpfen gegen uns und dabei nützen sie die Glieder unseres Leibes. Sie nützen uns aus als Waffen und Werkzeuge. Das Wort, er sagt hier, die in euren Gliedern streiten. Mit Wort Gliedern, hier ist dasselbe Wort wie in Kapitel 3, Vers 5 in Jakobus über die Zunge gesagt wird. Die Zunge ist das kleinste Glied, aber kann großen Schaden anrichten. Obwohl die Zunge ein kleines Glied ist, kann sie ein ganzes Wald abbrennen lassen. Ein kleines Feuer kann ein ganzes Haus oder ganzen Wald abbrennen. So ist ein Glied. Und auch hier, diese Lüsse, sie gebrauchen unsere Glieder, unseren Körper, unseren Leib, gebrauchen sie, um zu streiten. Wenn wir daran denken, dass etwas uns Vergnügen bereiten wird, wenn wir etwas wollen, etwas wünschen, etwas erwarten, dann entsteht in uns, in unserem Herzen so ein Wunsch, es zu bekommen. Wir erwarten es, wir stellen uns darauf ein, wir wollen das und das haben. Und wenn jemand jetzt uns im Wege steht, um das zu bekommen, dann erklären wir diesem Menschen den Krieg. Wir erklären jedem den Krieg, der uns hindert, dieses Vergnügen zu bekommen, der uns stört dabei, der uns irgendwie im Wege steht. Wir kämpfen und dann kämpfen wir darum, um diesen Genuss zu haben. Das kann auch, das geht nicht nur, wie gesagt, um diesen physikalischen Genuss. Es kann auch einfach auch darum sein, was werden die Menschen über mich sagen? Und ich will, dass die Menschen über mich immer Gutes reden. Und jetzt, jemand steht hier, verdirbt meine Reputation. Und die Menschen werden jetzt vielleicht, keine Ahnung, was sie über mich sagen werden. Aber damit das nicht passiert, jetzt gebe ich dieser Person, die mir hindert, diesen Genuss zu bekommen, wenn die Menschen über mich gut reden. Wir erklären Krieg dieser Person. Wir setzen alle Glieder unseres Leibes ein, um unser Ziel zu erreichen. Zum Beispiel unsere Zunge gebrauchen wir, wenn wir streiten, ja, noch wie. Die Augen gebrauchen wir, machen wir entweder so aus oder so zusammen, ja. Wir drücken aus Emotionen, die Mimik. Wir können mit unserem Gesicht entweder so einen Abscheu oder Verachtung zeigen, mit unseren Gesichtsausdrücken. Die Hände gebrauchen wir, ja, ja. Die Russen sagen ja auch, warum streiten, wenn man Hände hat? Ja, man muss doch nicht sagen, nee, man hat doch Hände. Die Füße gebraucht man auch. Ja, man kann mit den Füßen auch einiges machen. Unser Gehirn läuft auch auf Hochtouren, wenn wir zanken, wenn wir streiten. Da ist alles alarmiert. Die Lüste, unsere Lüste, Begierden, sie streiten in unseren Gliedern. Alle Glieder des Leibes werden gebraucht. Wenn wir die Farbe, zum Beispiel Blutdruck steigt, man wird rot, der andere wird blass, weil der Blutdruck fällt und so weiter. Ja? Also unser ganzer Körper ist mit involviert. Wir gebrauchen die Glieder unseres Leibes, um zu streiten. Diese biblische Sicht erklärt uns, was hinter unseren Streitigkeiten und Kämpfen sich befindet. Also die Lüsten, die in unseren Gliedern streiten. Und was sagt uns der zweite Vers? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Also ihr wollt es, aber ihr habt es nicht. Damit wir das besser verstehen, fügt Jakobus hier noch ein anderes Wort hinzu mit dem Wort begehrlich. Es hier wird der Begriff der Begierde eingeleitet. Griechisch heißt es Epithumia. Epithumia, das ist so viel, bedeutet Epi, das Wort in der Richtung oder zu etwas. Und Thumia, das ist so ein Ausdruck wie Leidenschaft, eine große Leidenschaft, so wie ein Pfeil, welches auf das Ziel zu fliegt, schon wurde abgeschossen und jetzt fliegt der Pfeil. Es ist eine große Intensität, zielstrebig auf etwas zu. Das ist Epithumia, Begierde. Die Begierde hat immer ein Ziel und es ist sehr, sehr leidenschaftliches Streben danach. Begierde ist niemals so passiv, so halbherzig, so, naja, wenn, dann nicht, dann ist auch nicht schlimm. Nein, die Begierde ist immer, ich will, ich muss das haben. Wenn nicht, dann bricht für mich vieles zusammen. Ich muss das haben und ich muss das erreichen. Also das Wort Hedonismus bedeutet, was macht mir Spaß? Beantwortet die Frage, was macht mir Spaß? Und Epithumia, das sagt praktisch, ich werde alles unternehmen, um diesen Spaß zu bekommen. Epithumia ist diese antreibende Kraft, um die Lust, die man hat, zu verwirklichen. Es ist ein sehr starkes Tätigkeitswort. Es ist kein so schwaches Passivwort, sondern der Mensch ist in vollem Einsatz dabei. Epithumia, wünschen, wollen, danach dürsten, begehren, streben nach etwas. Das ist Epithumia. Das wird mit Begierden übersetzt. Also die Begierde selbst an sich selbst ist nicht sündhaft, denn genau dieses Wort wird auch in anderen Fällen gebraucht, in positivem Sinne, zum Beispiel, wo Jesus sagt, es hat mich sehr begehrt, mit euch das Abendmahl zu halten. Das steht genau dasselbe Wort, Epitomia. Also das muss nicht sündhaft sein. Die Frage ist, wonach ist das ausgerichtet? Worauf ist das ausgerichtet? Das entscheidet, ist das jetzt böse oder schlecht. Oder in Psalmen, habe deine Lust am Herrn. Kennen wir diesen Vers, ja? Lust auch, obwohl das Psalmen sind ja hebräisch, aber ist die gleiche Bedeutung auch. Man kann Lust haben auch an guten Dingen. Es muss nicht unbedingt, die Sünde liegt nicht in der Lust selbst oder in der Begierde, sondern was gelüstet man und wie sehr. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Und warum, was dann? Dann sieht es so aus. Also, wenn du mir im Wege bist, wenn du mir im Wege stehst, dann pass auf. Ich bin gewappnet. Ich habe Kanonen, ich habe Feuerwaffen, ich habe nukleare Raketen, ich habe schwere Artillerie und viele andere Waffen. Das alles werde ich gegen dich einsetzen. Hüte dich. Also das bedeutet das. Ihr seid begehrlich, aber habt es nicht. Und dann kämpft ihr, streitet ihr. Einen kleinen Exkurs machen wir zu Galater Brief Kapitel 5. Versuchen wir zu schauen, wie entstehen Begierden. Galater 5, Verse 19 bis 23. Lesen wir mal diese Verse vor. Richie, bitte lies vor. Galater 5, von 19 bis 23.
Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz.
Ja. Und im Vers 16 heißt es, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Also da haben wir, auf einer Seite haben wir praktisch das Fleisch und dann haben wir den Geist. Also wir haben wieder diese zwei Bereiche in uns. Und jetzt, wir müssen wählen, wie wir wandeln, wofür wir uns entscheiden, für welche Möglichkeit wir entscheiden. Dementsprechend werden auch die Werke die Folgen sein. Beim Fleisch, da gibt es die Werke des Fleisches. Hier werden sie dann aufgezählt, wir haben gelesen, Ehebruch, Unzucht, Unreine, Zügellosigkeit und so weiter. Das sind die Werke des Fleisches. Also wenn, ja, und bei dem Geist ist die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Also ein Christ hat diese zwei Möglichkeiten. Entweder kann er nach dem Fleisch gehen oder nach dem Geist gehen. Und ja, über alles, also haben wir unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere Verlangen, unsere Leidenschaften. Begierden, wie man sie auch nennt, es muss nicht sündhaft sein, man kann auch gute Dinge wünschen und nach gutem verlangen. Jetzt die Frage ist nur, wie will ich diese Wünsche, Bedürfnisse, Verlangen erreichen? Durch den Weg des Fleisches oder durch den Weg des Geistes? Daran wird alles sich trennen und wird man zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Wenn wir den Weg des Fleisches wählen, okay, dann praktisch, ich habe ein Verlangen, ich habe einen Wunsch, Verlangen, Erwartung und jetzt werde ich wenn ich im Fleisch handle, dann werde ich diese Mittel gebrauchen, die da sind. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Zauberei, Feindschaft, Streit. Streit ist da auch, ja. Zank ist da auch, Eifersucht, Selbstsucht und so weiter. Dann werde ich diese Dinge gebrauchen und einsetzen. Nicht unbedingt alles. Man tut ja nicht bei jedem Ding Ehebruch machen, bei jedem Wunsch. Nein, aber bestimmte Dinge, mal das, mal jenes. Aber ich werde diese Dinge dann wählen, die aus diesem Bereich kommen. Und ich werde dann dementsprechend einsetzen. Und was daraus entsteht, also dann praktisch etwas so sein, dass entweder müssen diese Dinge müssen erfüllt werden, die Wünsche und Bedürfnisse müssen erfüllt werden, sonst entsteht Enttäuschung, Resignation oder Aggression in mir. Also wenn ich das nicht bekomme, dieses gebrauche, diesen Weg gehe, aber das nicht bekomme, dann gibt es Aggression und so weiter und Enttäuschung, Resignation und so entsteht so die Begierde in mir, sie wird befestigt. Nicht, dass sie entsteht, aber so wird sie gelebt, so wird sie ausgeführt. Wenn ich den Weg des Geistes nehme, dann wieder, ich werde diese meine Wünsche, Bedürfnisse, Verlangen, Leidenschaften mit diesen Mitteln versuchen zu erreichen. Durch Liebe, Freunde und so weiter. Das wird mich auch führen zu bestimmten Folgen. Und also meine Wünsche und so weiter werden im Einklang mit der Frucht des Geistes erfüllt. Sonst Verzicht auf Erfüllung. Also wenn ich den Weg des Geistes gehe und das trotzdem nicht bekomme, es kann ja möglich sein, dass meine Wünsche trotzdem nicht erfüllt werden, dann verzichte ich eben auf meinen Wunsch. Und das Leben bleibt in Ordnung. Nichts bricht zusammen. Ich muss nicht aggressiv werden, ich muss nicht streiten, ich muss nicht kämpfen. Ich verzichte einfach dann auf meinen Wunsch. Wunsch, wenn ich diesen Weg gegangen bin und trotzdem meine Bedürfnisse oder meine Wünsche nicht erfüllt wurden, dann kann ich darauf verzichten. Wenn ich diesen Weg gehe, den Weg des Fleisches, dann kann ich nicht verzichten. Dann wird meine Begierde umso mehr aufschreien. Dann wird meine Begierde einen Kampf fordern. Dann werde ich kämpfen. Und dann werde ich alles rausholen, was ich kann, was mir zur Verfügung steht. Ich werde alles einsetzen, um meine Wünsche, meine Ziele zu erreichen. Das alles spricht davon, dass solche Verlangen sündhaft sind, die mit sich Tod und Zerstörung bringen. Wenn wir beginnen zu streiten und zu kämpfen, das führt uns zum Tod, zum Morden und was hier genannt wird. Muss nicht unbedingt in wörtlichen Sinne gemeint sein, das mordet, aber wir wissen aus der Bibel, dass wenn man jemanden hasst, dann ist man schon ein Mörder in den Augen Gottes. Ihr wollt etwas, ihr bekommt das nicht. Ihr tötet und mordet, sagt Jakobus. Ihr neidet, streitet und kämpft, weil ihr Gott nicht bittet. Ja, wie kann man da Gott bitten? Stellt euch vor, also wer würde schon zu Gott so beten? Sag mal, vielleicht sogar auf einer Gebetsstunde. Herr, hilf doch dem anderen zu verstehen, dass ich geehrt werden möchte. Werden wir so beten? Ja. Herr, hilf doch, dass der andere endlich kapiert, dass ich geehrt werden will. So werden wir nicht beten. Ja, wir wenden uns nicht an Gott. Natürlich mit unseren Begierden gehen wir nicht zu Gott. Und sagt Jakobus, ja, das ist einer eurer Fehler, das ihr tut. Weiter in Vers 3 sagt er, ihr bittet und bekommt es nicht. Also manchmal vielleicht schon im Kämmerlein. Auf der Gebetsstunde werden wir so nicht beten, aber im Kämmerlein, du sagst, Herr, ich bin schon so müde von ihm. Zeig doch ihm, dass er doch aufhört, mich zu plagen. Ich will, dass es mir gut geht. Und er will es nicht. Kann schon sein, dass wir so zu Gott dann kommen und vor ihn treten und beten. Aber Gott beantwortet diese Gebete nicht. Aus welchem Grund? Weil falsche Motive vorhanden sind. Weil es nicht um Gott geht. Weil diese Ebene der Anbetung, da ist der Austausch stattgefunden. Und jetzt will ich meinen Götzen füttern. Stärken. Und ich bitte Gott, Herr, hilf mir doch, meinen Götzen zu stärken. Gott macht da nicht mit. Wenn Gott es uns geben würde, würden wir es für unsere hedonistischen Lüste verwenden, sagt Jakobus. Weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wieder dieses Wort aus ersten Vers. Die in euren Gliedern streiten, wieder die in euren Lüsten vergeuden werdet. Ihr werdet das für eure hedonistische Lüste verwenden. Ein Beispiel. Stell dir vor, du bittest deine Frau und sagst, Schätzchen, gib mir, hast du nicht dagegen, also wenn ich jetzt 3.000 Euro nehme und für nächstes Wochenende nach Mallorca fliege, da weißt du, habe ich eine andere Frau getroffen und sie mag mich auch. Und wir kennen uns noch von der Schule und einfach Wochenende da verbringen mit ihr zusammen. Mach dir keine Sorgen, es wird nichts Schlimmes passieren, aber hast du nichts dagegen? Was meint ihr, was wird die Frau antworten? Aber wird deine Frau dir den Wunsch erfüllen? Bestimmt nicht. Aber gerade diese Idee liegt in unserem Text. Ihr bittet, damit ihr es in eure Lüsten vergeuden wollt. Und ihr, Gott gibt da nichts. Er wird euch nichts geben. Wir haben irgendwelche ungeistliche Wünsche und wir bitten Gott, gib uns das bitte. Ich brauche das. Ich will glücklich werden. Ohne dieses kann ich nicht glücklich werden. Ohne dieses ist mein Leben irgendwie so leer und sinnlos. Gib mir das. Einer bittet, Herr, gib mir gehorsame Kinder. Der andere, Herr, gib mir einen liebenden Mann. Gib mir eine Frau, die mich respektiert. Und das und jenes. Herr, sonst ich leide schon, ich kann nicht mehr anders. Ich habe schon, bei mir zittert schon alles. Ich kann Nächte nicht schlafen. Herr, gib mir doch, hilf mir doch. Ich will doch, dass es mir besser geht. Und in allen diesen Bitten, Gott figurierte überhaupt nicht, nur als Mittel zum Zweck. Gott wird zu einem Diener degradiert. Gott betet man nicht an, sondern Gott nutzt man aus, wie das Finanzamt oder das Arbeitsamt. Ja. Antrag stellen, gib her das Geld, ich habe den Antrag gestellt. Und das Geld genommen und egal, was weiter geschieht. Manchmal wird unsere Bitte durch etwas sogar so scheinbar Gutes verschleiert. Zum Beispiel, was kann man daran Falsches sehen, wenn eine Frau Gott bittet, dass er ihren Mann doch so verändert, dass er sie lieben würde? Das geschieht ja sehr oft, aber nicht nur bei Frauen, das geschieht auch bei Männern. Aber als Beispiel jetzt, nehmen wir eine Frau. Sie bittet Gott, verändere meinen Mann, dass er mich liebt. Das steht doch in deinem Wort sogar geschrieben. Die Männer sollen doch die Frauen lieben, ihre Frauen lieben. Ja, steht. Also, und mein Mann, irgendwie liebt er mich nicht. Verändere ihn doch. Und sie betet und fastet dafür. Wenn man aber mit dieser Frau sich mehr unterhält, mit ihr redet und feststellt, was sie bewegt, worum es ihr geht, dann irgendwie bekommt man den Eindruck, also so ein schlechter Geschmack entsteht. Also irgendwas stimmt da nicht. In ihrem ganzen Streben, was sie für wichtig hält, was für sie den Sinn des Lebens ausmacht, irgendwas ist da so ein schlechter Geschmack daran. Diese Frau ist sehr stark darauf ausgerichtet, das zu bekommen, was sie will. Und sie denkt, dass ihr Leben wird erst dann in Ordnung kommen, wenn sie das bekommt, was sie will. Und sie ist nicht um Gott so bestrebt, wie um dieses, was sie will. Ihr ganzes Leben dreht sich immer um diese Frage, ach, wenn ich doch einen Mann hätte, der mich liebt. Aber von außen gesehen sieht alles scheinbar normal aus. Sie bittet Gott, gib mir einen Mann, der mich liebt. Ihr Glück, ihr Wohlempfinden, ihre Zufriedenheit, alles hat sie davon abhängig gemacht, ob sie einen solchen Mann bekommt oder nicht. Wenn sie so einen Mann bekommt, dann wird sie glücklich sein, dann wird sie zur Ruhe kommen, dann wird sie sich beruhigen, dann wird sie Frieden haben und sich gut fühlen. Wir sehen, dass hier der dreifache Austausch in ihrem Herzen stattfindet. Also sie betet, wen betet sie an oder was betet sie an in diesem Bestreben? Können wir uns an die Pyramide noch erinnern? Also geht es ihr um Gott und den Schöpfer da oder um etwas aus dem Geschaffenen? Wahrscheinlich aus dem Geschaffenen. Sie will einen Mann haben, der sie liebt. Und sie denkt dann, im Bereich des Denkens, sie hat das Recht darauf. Und ohne dieses kann sie nicht leben, sie denkt so. Das ist für sie das Höchste. Und dann die Werke, sie versucht ihn zu manipulieren, alles Mögliche zu Liebe zu bewegen und einen guten Borscht kocht sie ihm und das und jenes und wenn es nicht passt, dann knallt sie auch mit der Tür mal zu und versucht irgendwie seine Aufmerksamkeit zu erwecken, alles Mögliche und versucht sie zu unternehmen und das klappt nicht. Also wir sehen schlechte Früchte, Streit und Kampf. Es ist wichtig zu fragen, wodurch wird das hervorgerufen? Wenn wir in der Richtung uns bewegen, die uns die Bibel vorgibt, werden wir zu unserem Herzen kommen. Dort werden wir finden Liebe zum Genuss, Verlangen nach Vergnügen, Bestreben, es um jeden Preis zu bekommen. Das wird sein. Genuss, man kann Ehre genießen, man kann Ansehen genießen, man kann sich selbst genießen. Ach, ich bin, bei mir ist doch alles im Griff, es ist alles so gut. Und jetzt dieser kommt und erfüllt meinen Wunsch nicht, verdirbt meinen Tagesablauf. Nein, das geht nicht, da kämpfe ich darum. Ich bestrebe, setze alles ein, um jeden Preis das zu bekommen, was ich will. Und dann geschieht Mord und Zerstörung. Das können, sie können natürlich unterschiedliche Formen haben, wie Worte oder auch Handlungen. Schlagen, treten, stoßen kann dazu gehören. Es geht alles in diese Richtung. Es gibt aber auch andere Arten des Kampfes, der kalte Krieg. Dem anderen das verweigern, was er braucht oder was er möchte. Ich weiß, aha, mein Mann will das, und gerade das gebe ich ihm nicht, weil er mir das und das nicht gibt. Das ist der kalte Krieg. Distanz, Kälte, Schweigen, man redet nicht. Einfach, ich rede nicht mehr, bis der andere nicht zugibt, ich rede nicht. So führen wir Kämpfe, Streitigkeiten. Und Jakobus sagt, das kommt aus den Lüsten, weil wir etwas erreichen wollen, weil wir etwas bezwecken wollen. Und dieses, was wir erreichen wollen, ist nicht Gott. Das ist etwas anderes. Und dann, worüber redet der vierte Vers? Es ist ganz erstaunlich, was hier gesagt wird. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Jetzt plötzlich wird hier von Ehebruch geredet. Gut, Ehebruch ist, wir wissen, das ist Untreue oder Verrat am anderen. Das ist Ehebruch. Und was geschieht, wenn Untreue oder Verrat ausgeübt werden? Ja, dann die Beziehung wird durch eine dritte Seite, durch eine dritte Person zerstört beim Ehebruch. Und was lehrt uns Gott im vierten Vers über unsere falschen Wünsche? Was drängt sich in die Beziehung zwischen Mensch und Gott ein? Verlangen nach etwas Erschaffenem. Dieses Verlangen drängt sich zwischen uns und Gott ein und so entsteht Untreue von unserer Seite Gott gegenüber, Verrat Gott gegenüber. Die Bibel nennt das Ehebruch. Der Wunsch nach etwas, was zur erschaffenen Welt gehört, das Verlangen nach etwas Erschaffenem ist stärker als das Verlangen nach dem Schöpfer. Das ist der springende Punkt. Also zu wünschen etwas ist nicht schlecht, aber wie sehr wünsche ich das? Wenn ich das mehr wünsche als Gott, als ich Gott wünsche, dann begehe ich Untreue Gott gegenüber. Wir singen Lieder, Jesus, du bist alles für mich, alles Herr bist du. Und Gott im Zentrum, Christus im Zentrum, wir kennen diese wunderbaren Phrasen und das ist eine absolute Wahrheit. Aber in der Praxis oft ist das so, dass ich sage, Jesus, ja, aber ohne diesen kann ich doch nicht leben. Ohne diesen kann ich doch nicht glücklich werden. Jesus, nein, er kann mir das nicht geben, was ich jetzt von meiner Frau erwarte oder von meinem Mann oder von anderen erwarte. Und dann kommt dieser Wunsch nach diesem Erschaffenen zwischen mir und Gott. Und so beginnt meine Untreue Gott gegenüber. Ich begehre oder ich verlange nach Erschaffenem mehr als nach dem Schöpfer. Ich muss es haben. Solange ich das nicht habe, kann ich nicht glücklich werden. Ich werde es erreichen, dass du mir gibst. Das sind ehebrecherische Wünsche Gott gegenüber. Mit anderen Worten, ich sage, Herr, in dir finde ich das alles nicht. Ich finde es das hier, in dieser Objekt oder Person. Und wenn ich das nicht bekomme, ich werde dafür kämpfen. Wenn wir solche Wünsche haben, dann werden wir von Gott Ehebrecher genannt. Interessant, dass obwohl wir in unserem Text das Thema Sexualität oder Ehebruch überhaupt nicht finden, das wird kein einziges Mal erwähnt, wird hier sofort im vierten Vers die Begriffe Ehebrecher kommen hier vor. Wieso Ehebrecher? Weil nicht mehr Gott die erste Liebe in uns ist, sondern etwas anderes, unser Wunsch nach etwas anderem. Mit anderen Worten, ich sage, ja, Herr, natürlich, ich sage mich von dir nicht ab, du bist mein Herr, aber jetzt in diesem Moment, ich brauche nicht dich, sondern ich brauche dieses hier. Und dafür werde ich jetzt streiten und kämpfen und morden und töten und so weiter. Und das ist Untreue Gott gegenüber, das ist Ehebruch. Götzendienst ist eigentlich geistliche Hurerei. So wird es in der Bibel geschrieben, oder geistlicher Ehebruch. Schauen wir diese Bibelstellen an. Hesekiel 16, Vers 17. Du nahmst auch dein schönes Geschmeide, das ich dir von meinem Gott, hier redet Gott, das ich dir von meinem Gold und Silber gegeben hatte, und machtest dir Götzenbilder daraus und triebst deine Hurerei mit ihnen. Wir sehen, Götzendienst wird mit Hurerei direkt in Verbindung gebracht. Hesekiel 23, Vers 30. Das soll dir angetan werden um deiner Hurerei willen, die du mit den Heiden getrieben, weil du dich mit ihren Götzen unrein gemacht hast. Wieder sehen wir Götzen. Sie haben Götzen geholt von anderen Völkern. Gott sagt, das ist Hurerei, weil ihr habt mir die Treue gebrochen. Nicht ich bin jetzt euer auf dem ersten Platz und eure erste Liebe, sondern etwas anderes. Und noch eine Stelle, Hesekiel 23, Vers 49. Und man wird die Strafe für eure Unzucht auf euch legen, und ihr sollt fragen, was ihr mit euren Götzen gesündigt habt, und sollt erfahren, dass ich Gott, der Herr bin. Also Unzucht, Götzendienst wird mit Unzucht verbunden. Also Unzucht, Hurerei, Ehebruch, das ist, was Götzendienst ist. Wenn auf der ersten Ebene Anbetungsobjekt vertauscht wird und wenn nicht Gott angebetet wird, dann entsteht Untreue Gott gegenüber. Und die Bibel nennt es mit diesem knallharten Wort Ehebruch oder Hurerei, geistliche Hurerei. Gott erwartet, dass wir ihn lieben sollten mit all unserer Kraft, von ganzem Herzen, von unserem ganzen Verstand. Das erwartet Gott von uns, das ist ein Gebot. Aber solche Menschen wie jene Frau, sie haben die Liebe zu Jesus durch den Wunsch nach etwas anderem ersetzt. Und das in solchem Maß, dass sie zu Gott betet, diese Frau betet zu Gott, damit er ihren Wunsch erfüllen soll. Du weißt ja, dass ich ohne meinen Mann nicht glücklich werden kann. Du hast mich auch nicht glücklich gemacht. Mit anderen Worten sagt sie zu Gott, weißt Jesus, eigentlich glücklich hast du mich auch nicht gemacht. Aber mein Mann vielleicht kann das. Kannst du das mir helfen, dass er mich vielleicht glücklich macht? Mache dann wenigstens, dass mein Mann mich glücklich macht. Du hast das nicht geschafft, dann vielleicht schafft er das. Und außerdem, sie versucht ihren Mann so zu beeinflussen, dass, um das zu bekommen, was sie sehr möchte. Ja, stell dir vor, solche Situationen. Deine Frau spricht in deiner Gegenwart über deinen Nachbar Folgendes. Sie sagt, er ist so ein guter und angenehmer Mensch. In seiner Nähe fühle ich mich so geborgen und so glücklich. Und ich wäre so glücklich, wenn er bei uns wohnen könnte. Was meinst du? Komm, geben wir ein Zimmer bei uns in Wohnung. Hast du nichts dagegen? Wie würdest du dich dabei fühlen als Ehemann? Ja, so fühlt sich Gott jedes Mal, wenn wir irgendetwas mehr lieben als ihn. Genau so fühlt sich Gott jedes Mal, wenn wir nach etwas streben, sagen, das wird mich glücklich machen. Und Jesus steht und sagt, ich hab natürlich für dich nichts gemacht. Dass ich für dich gestorben bin und verstanden bin, dass ich einen wunderbaren Plan habe für dich bis in die Ewigkeit, das rührt dich nicht an, das bringt dir nichts, kein Glück. Aber ein Mann natürlich, der würde dich glücklich machen. Ja. Verstehen wir, was sich tut? Was wir Jesus antun? Jedes Mal, wenn wir beginnen, etwas zu begehren, mehr zu begehren als ihn. Also schlechte Frucht, Streit und Kämpfe, schlechte Wurzel, Liebe zu Vergnügen, Genuss, leidenschaftliches Verlangen, etwas zu bekommen, ehebrecherische Wünsche, bereit auch zu töten, bereit sein zu töten, das alles wird gegen Gott gerichtet, nicht gegen Menschen. Das ist das, was Jakobus hier sagt. Er sagt, wenn ihr streitet, dann streitet ihr eigentlich gegen Gott. In erster Linie. Die Konflikte sind in erster Linie vertikal zwischen uns und Gott und nicht horizontal. In zweiter Linie erst horizontal zwischen Mensch und Mensch. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau streite, zu Hause streite, dann denke ich, ich habe volles Recht von ihr, das zu verlangen, dass sie das tut, was ich möchte. Ich habe das Recht, ich bin ein Mann, ich bin ihr Haupt und sie muss mich ehren und mir gehorsam sein und so weiter. Und jetzt das und sie will etwas nicht, was ich will. Und dann streite ich mit ihr. Und dann kommst du in unser Haus hinein, gerade in diesem Moment, und siehst, wie ich mit meiner Frau streite, mit Marina. Und dann würdest du zu mir sagen, du schaust das alles an und sagst, hältst mich an, sagst, Moment, Erwin, weißt du, jetzt führst du einen Kampf gegen Gott. Wenn du zu mir so sagen würdest, in diesem Moment, wo ich mit meiner Frau streite, dann würde ich dich mit solchen Augen anschauen, als ob du drei Köpfe auf den Schultern hättest. Fast, nur jetzt ist er ganz durchgeknallt. Was hat das mit Gott zu tun? Sage ich. Ich denke doch gar nicht an Gott in diesem Moment. Ich tue doch Jesus auch nichts an. Das hat mit Jesus nichts zu tun. Ich streite mit meiner Frau. Ich denke gar nicht an Gott daran. Ja, das ist gerade das Problem, dass ich an Gott daran nicht denke. Ich denke einfach an meinen allmächtigen Wunsch und daran, dass meine Frau mein Knecht werden soll, um mich glücklich zu machen. Und sie soll diesen meinen Wunsch erfüllen. Und sie weigert sich. Darum kämpfe ich. Das hat doch mit Gott nichts zu tun. Das ist es, woran ich denke. Doch die Bibel lehrt mich, dass gerade in diesem Augenblick ein vertikaler Krieg in mir tobt. Und dass dieser Krieg viel schlimmer und viel wichtiger ist als jeder horizontale Krieg. Wisst ihr nicht, sagt Jakobus hier, wisst ihr denn nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wisst ihr nicht, dass wenn etwas aus der Welt, aus dem Erschaffenen für dich eine höhere Priorität bekommt als Gott, dass du dadurch Ehebruch begehst und Feindschaft gegen Gott erklärst, einen Krieg beginnst gegen Gott zu führen, dass du da mit deinen Mitmenschen rumstreitest, das wird sofort so nebensächlich und zweitrangig. Wisst ihr denn nicht, was zwischen euch und Gott abläuft, wenn ihr erlaubt, dass die Begierden angestrebt werden? Durch eure Wünsche, sagt Jakobus, erklärt ihr Gott einen Krieg. Ihr befeindet Gott, ihr führt Feindschaft gegen Gott. Und wer ein Freund für die Welt ist, der ist ein Feind für die Welt. Also alle Konflikte sind vertikal. Das ist, was Jakobus hier uns sagt. Die sind nicht horizontal, die sind vertikal. Alle Konflikte, die wir haben, die sind vertikal und die kommen aus der Frage, wen oder was beten wir an? Und wenn wir nicht Gott anbeten, dann haben wir ein großes Problem. Problem mit Gott, welches irgendwann, dafür wir vor Gott werden Verantwortung, Rechenschaft geben müssen. Punkt 1 füllen wir aus. Kommunikationsmangel ist nicht die Wurzel zwischenmenschlicher Konflikte. Wurzel ist nicht die Wurzel. Also Kommunikation, das ist ja die Fähigkeit, wie man miteinander austauscht, redet, Gemeinschaft pflegt, Kontakte knüpft und so weiter. Informationen austauscht, das heißt Kommunikation. Und sehr oft wird einfach gesagt, also Menschen streiten sich miteinander, aha, ihr kommuniziert falsch, ihr müsst einfach lernen, besser zu kommunizieren. Meistens ist das nicht der Fall. Die Menschen wissen ganz genau, wie man kommunizieren soll. Also wenn ich etwas wirklich will, irgendwo, und ich weiß, dass dieser Mensch mir das geben kann, dann weiß ich ganz genau, wie ich kommuniziere mit diesen Menschen, um das zu bekommen. Also es gibt natürlich Fälle, wo Menschen Fehler machen in Kommunikation, aber nicht das ist die Ursache und das Problem der Konflikte. Kommunikation ist nur ein Mittel und Weg, wie ich das bekomme, was ich will, sondern die Probleme liegen tiefer. Die Kommunikationsfehler oder Mängel gehören nicht zu den Wurzeln der zwischenmenschlichen Konflikte. Menschen denken oft, dass die Wurzeln für ihre Probleme in mangelhafter Kommunikation liegen. Aber je mehr man daran arbeitet, desto mehr sieht man, dass das Problem nicht darin liegt. Sehr oft haben Menschen gute Gemeinschaft miteinander, aber ihre Ziele sind nicht gut. Sie wollen übereinander siegen, einander oder manipulieren oder überreden, Einfluss ausüben auf den anderen. Das will man oft, diese Ziele. Und dann natürlich, nicht jede Kommunikation funktioniert da. Die andere durchschaut mich und macht nicht mit und bockt und dann bricht alles ab. Und dann komme ich natürlich zu jemandem, kannst du mir helfen? Wie kann ich noch machen, so dass ich mein Ziel erreiche? Menschen führen ihre Kriege miteinander sehr durchdacht, sehr strategisch. Das Herz ist nicht dumm. Es ist zwar verdorben und böse, aber dumm ist es nicht. Punkt 2. Das Grundproblem ist nicht äußerlich. Das Grundproblem ist nicht äußerlich, jemand hat jemanden geärgert, sondern innerlich. Das ist das Grundproblem. Es sind unsere Begierden, die uns regieren. Das ist das Grundproblem. Denk mal über die folgende Phrase nach. Zum Beispiel, er hat mich verärgert. Wenn wir das berücksichtigen, was Jakobus im 4. Kapitel sagt, ist es möglich, dass jemand dich zwingt, dich zu ärgern? Geht das? Kann man dich verärgern? Ist es möglich, dass jemand von außen entscheidet und zwingt, jetzt wirst du dich ärgern und jetzt ärgerst du dich, weil der andere etwas getan hat? Sicher, wir tun sehr oberflächlich, sagen, ja, er hat das und so, deswegen ich ärgere mich, weil der und der so gesagt hat oder so getan hat. Aber laut Jakobus 4 ist das die Ursache, warum du dich ärgerst? Das ist unmöglich, sagt Jakobus eigentlich, dass jemand dich zwingt, dich zu ärgern. Die Quelle des Ärgers, der Feindseligkeit, sie liegt in dir, nicht außerhalb von dir. Sie liegt in dir. Die Tatsache, dass Menschen gegen uns sündigen, und das geschieht, das kommt vor, diese Tatsache zwingt uns nicht dazu, dass wir ihnen den Krieg erklären. Also wir müssen nicht zurückschießen. Wir müssen nicht auch sündigen, weil die anderen sündigen. Nein, wir müssen nicht. Die Bibel sagt uns ganz klar, wie wir vorgehen sollen, wenn andere gegen uns versündigen. Es gibt alles Mögliche. Andere Backe hinstellen oder vergeben oder nicht vergelten. Es gibt sehr, sehr viele Bibelstellen. Ja. Also wir müssen nicht genauso mit der gleichen Münze zurückzahlen. Aber wenn die Sünden der Menschen uns verhindern, die Erfüllung unserer Wünsche zu bekommen, dann beginnen wir gegen sie zu kämpfen. Wenn die Menschen versündigen sich und dadurch machen sie etwas kaputt, was ich haben wollte, dann werde ich kämpfen. Und dann ist egal, was ich da mache. Ich werde dasselbe oder noch schlimmer oder ähnliches machen. Ich werde kämpfen. Dritter Punkt. Unser Herz sagt zum anderen Menschen, entweder du hilfst mir, das zu bekommen, entweder du hilfst mir, das zu bekommen, was ich will, oder du stehst mir im Wege. Oder du stehst mir im Wege und dann wehe dir. Also das ist so, als ob das Herz das sagt dem anderen. Also entweder du machst mit oder du bist schlimm dran. Eins von beiden. Entweder geh weg von meinem Weg, gib mir das, oder wir werden streiten. Aber ich will das bekommen, was ich will. Wehe dir, wenn du dich weigerst, meinem allmächtigen Wunsch zu dienen. Dann wehe dir. Hier noch eine zusammenfassende Illustration, wie die Götzen des Herzens entstehen. Wir haben unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere Begierden, unsere Verlangen, was immer wir da reinstellen würden, könnten zu jedem viele ganze Liste aufstellen, zum Beispiel wie Essen, Trinken, Kleidung, Familie, Kinder, Ehe, Geld. Die Liste kann sehr, sehr groß sein und alles ist eigentlich ist nichts Böses daran. Und wir haben auch auf anderer Seite als Christen das Verlangen, Gott zu ehren, Gott zu gefallen, Jesus ähnlicher zu werden. Auch dieses Verlangen hat ein Christ, sollte ein Christ haben. Also ein Christ, wer dieses Verlangen nicht hat, ist eine große Frage, ob er überhaupt ein Christ ist. Also stellt euch vor, ein Christ ist da und sagt, ja, ich bin Christ, aber ich will nicht wie Jesus werden, ich will nicht Gott gefallen und ich will Gott nicht ehren. Gut, dann wahrscheinlich ist dieser Mensch überhaupt kein Christ. Aber normalerweise ein Christ will das und er will auch das. Und das ist auch okay, das ist auch in Ordnung. Das Problem liegt nicht darin, das Problem liegt folgendes. Da ist unser Herz und auf unserem Herzen ist ein Thron. Und jetzt die Frage, was ist auf dem Thron? Aus welchem Bereich? Aus diesem Bereich? Dieser Bereich beherrscht mich. Oder beherrscht mich dieser Bereich? Auf dem Thron kann entweder von diesem Bereich sitzen oder von diesem. Beides gleichzeitig geht nicht. Jesus hat ganz deutlich gesagt, man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Das geht nicht. Einem, entweder einem oder dem anderen. Das ist die Frage, wie sehr wünsche ich dieses? Ich darf dieses hier wünschen und erwarten. Aber wenn ich das erwarte, mehr als dieses oder wünsche mehr als dieses, dann entsteht in mir, oh, das ist hier sehr, sehr grün. Seht ihr ein bisschen hier? Ist ja dunkel. Götzen steht hier geschrieben. Dann entstehen Götzen hier. Wenn dieser Wunsch nach diesem Bereich größer wird als der Wunsch nach diesem Bereich, dann bedeutet das, dieses hier sitzt auf dem Thron meines Herzens und dieses entscheidet, wie ich denken werde und wie ich handeln werde. Und das wird zum Götzen des Herzens. Und so entstehen die Götzen des Herzens. Das ist unser Problem. Das ist, was Jakobus hier sagt. Deswegen kämpft ihr, weil dieses für euch wichtiger ist als dieses. Und das ist Untreue Gott gegenüber, das ist Ehebruch, das ist Hurerei und so weiter. So, wir sind, also unser Material sind wir Stoff durchgegangen. Vielleicht, ja, was, so eine Frage, was denkst du über Jakobus 4? Wie hat das auf dich gewirkt? Vielleicht möchte sich jemand darüber äußern oder gibt es Fragen zum Ganzen jetzt, zum Allen, was heute angesprochen wurde? Bitte schön, wir haben noch ein bisschen Zeit, können wir auch noch dafür uns Zeit nehmen. Gut, wenn nicht, dann werden wir mit einer Gebetsgemeinschaft abschließen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst. Und obwohl du uns durch und durch kennst und du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Herr, du siehst alles, was in unseren Herzen sich tut. Und du bist uns gnädig und barmherzig. Und mit großer Geduld und Liebe trägst du uns und möchtest uns zum endgültigen Sieg bringen, wo wir irgendwann ganz erlöst sein werden von jeder Sünde, von jeder Anfechtung, von jeder Bosheit, die in uns ist. Danke, dass wir diese Hoffnung haben. Aber jetzt wollen wir dir treu sein. Wir wollen dich über alles ehren, über alles lieben. Unser Leben soll dir allein gehören. Bitte segne uns, Herr, in diesem Bestreben und gib uns Mut, in unser Herz hineinzuschauen und gegen jeden Götzendienst zu kämpfen und Buße zu tun vor dir, um dich als unseren König, auch als unseren Herrn zu betrachten. Dir allein wollen wir dienen, dich allein wollen wir anbeten und lieben. Segne uns, Herr, beim Nachdenken und segne uns beim Anwenden von diesen Wahrheiten, die wir in deinem Wort gesehen haben. Entlass uns mit deinem Frieden und Segen. Amen.